Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Gewalt zwischen Israel und den Palästinensern hält unvermindert an. Die israelische Armee griff erneut Ziele im Gazastreifen an. Radikale Palästinenser feuerten Raketen Richtung Israel. Am fünften Tag der Kämpfe stieg die Zahl der Toten auf 72. Die weitaus meisten Opfer gab es auf palästinensischer Seite. Die Bemühungen um eine Waffenruhe gehen indes weiter.
Tel Aviv heute Abend, wieder heulen die Sirenen zum zweiten Mal. Während Linienflugzeuge den Flughafen Ben-Gurion ansteuern, vernichtet die israelische Raketenabwehr eine aus dem Gazastreifen abgefeuerte Rakete. Und auch der israelische Süden liegt weiter unter Beschuss. In Aschkelon und Ashdod suchen die Bewohner die Schutzräume auf. Jeder versucht, jedem zu helfen. Unterdessen verstärkt Israel seine Gruppen in der Grenzregion. Die Vorbereitungen für eine mögliche Bodenoffensive sind fast beendet. Parallel gehen die diplomatischen Bemühungen um eine Waffenruhe weiter. Jetzt versucht der französische Außenminister Fabius zu vermitteln, bisher ohne Ergebnisse. Tatsache ist, dass die Hamas bisher alle Vorschläge abgelehnt hat, auch die von türkischer Seite und die von Katar. An uns liegt es also nicht. Die andere Seite verweigert sich. Auch im Gazastreifen hört man pausenlos Einschläge. Seit 5 Tagen greift die israelische Armee mit Raketen und Granaten an. In Gaza-Stadt wird dieses 2-stöckige Gebäude zerstört. Es soll sich nach palästinensischen Angaben um ein Wohnhaus handeln. Mehrere Menschen sind offenbar getötet worden. Vertreter der Hamas lassen sich nicht blicken, schicken Kinder vor. Die Welt soll wissen, dass wir getötet werden sollen. Wir haben keine Kindheit. Wie sollen wir das alles aushalten? Ziel der Israelis ist es, das Waffenarsenal der Hamas zu zerstören. Die radikalen Palästinenser benutzen die Zivilbevölkerung aber als menschliche Schutzschilder. Deshalb verschanzen sich die Hamas-Kämpfer oft in Wohngebieten, wie hier in der Nähe einer Moschee. Bilder der israelischen Armee. Die Bevölkerung im Gazastreifen lebt in ständiger Angst, in ständiger Gefahr. Die Krankenhäuser sind überfüllt, der Nachschub an Medikamenten soll knapp werden.
Zur aktuellen Situation, jetzt live aus dem Grenzgebiet zum Gazastreifen, unser Korrespondent Richard Schneider.
Wir haben ja vor einer guten halben Stunde etwa massive Truppenbewegungen gesehen, ganze Konvois von gepanzerten Militärfahrzeugen. Aber ob das die Vorbereitung für den eigentlichen Einmarsch ist, darf im Augenblick noch bezweifelt werden. Noch scheint hinter den Kulissen einem Waffenstillstandsabkommen möglicherweise der Vorrang gegeben werden. Denn Israel hat mit einem Einmarsch eigentlich nichts zu gewinnen, sondern nur zu verlieren. Selbst Militärs sagen mittlerweile, sie rechnen damit, dass sie dann, wenn sie einmarschieren müssten, mindestens 7 Wochen da drin bleiben müssten. Und das würde bedeuten, unglaublich viele Tote, wahnsinniges Blutvergießen auf beiden Seiten, diplomatische Niederlage an den Pranger gestellt werden Israels. Und das alles will man auf alle Fälle versuchen, im Augenblick zu vermeiden. Denn noch steht zumindest der Westen hinter Israels Angriff auf Gaza. Und damit gebe ich zurück zu Jan Hofer nach Hamburg.
Eine besondere Rolle im Nahostkonflikt kommt Ägypten als Nachbarland zu. In der Hauptstadt Kairo werden Gespräche über eine Waffenruhe geführt. Aus Tel Aviv traf ein israelischer Unterhändler ein. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon wird morgen erwartet. Bei den Verhandlungen geht es unter anderem um die Öffnung des Grenzübergangs in Rafah.
Das Tor bei Rafah, die Grenzstation zwischen Ägypten und dem Gazastreifen. Jener Übergang, der zurzeit nur für Notfälle geöffnet ist. Er soll in Zukunft dauerhaft offen sein für jeden aus Gaza. So will es die Hamas als Preis für einen Waffenstillstand. Heute treffen wir nur wenige Palästinenser. 50 Menschen sind bislang gestorben, weiß dieser Palästinenser. Darunter nur 10 Kämpfer, dafür aber 15 Kinder. Wenn die israelische Armee kommt, dann wird es auch für sie eine Katastrophe. Der Blick aus Ägypten nach Gaza, keine israelischen Bomben, ein Augenblick der Ruhe für die Menschen jenseits der Grenze. Währenddessen das Ringen um einen Waffenstillstand geht weiter in Kairo, so wie es Präsident Morsi gestern angekündigt hatte. Unterhändler aus Gaza und Israel sind eingetroffen. Bestätigt sind unter anderem Hamas-Chef Khaled Meshal und ein Vertreter des islamischen Dschihad. Einem Waffenstillstand näher gekommen? Fehlanzeige. Ein Sprecher Morsis gegenüber der ARD: Wir nutzen die Zeit, die uns bleibt. Er rechnet mit einer Invasion nicht vor Dienstag. Für einen solchen Augenblick haben sich die Krankenhäuser auf dem Sinai gerüstet. In diesem sind die ersten Schwerverletzten eingetroffen. 6 sind es bisher, die meisten wurden gleich weiter transportiert zu Spezialisten in Kairo. Sollten die Verhandlungen dort scheitern, dann rechnen die Ärzte hier mit dem Schlimmsten. Man sei aber bestens vorbereitet, erklären sie uns.
Mehr zum Thema finden Sie auf tagesschau.de. Unter anderem einen Überblick über die einzelnen militanten Palästinenserorganisationen im Gazastreifen und ihr Verhältnis zur Hamas. Die Grünen haben ihren Bundesparteitag mit Debatten über den Salzburg-Gorleben und die Europapolitik beendet. Als Konsequenz aus der Euro-Schuldenkrise fordern sie mehr Macht für das Europaparlament. Mit einem Kompromiss wollen die Grünen die Suche nach einem Endlager für Atommüll wieder in Gang bringen. Gorleben soll nicht von vornherein ausgeschlossen werden, aber durch strenge Suchkriterien später ausscheiden.
Es ging noch einmal um ein grünes Urthema. Was wird aus dem bedingungslosen Nein zu Gorleben, wenn demnächst bundesweit nach einem Standort für ein Atommüllendlager gesucht werden soll? Doch der Streit fiel aus. Die Parteitagsregie hatte schon vorab einen Kompromiss vermittelt.
Nach 35 Jahren Widerstand müssen wir den ernsthaften Versuch machen, die Blockade von CDU und FDP aufzubrechen und einen wirklichen Neubeginn bei der Atommülllagerung zu ermöglichen.
Gorleben wird nicht gebaut, Gorleben wird niemals Endlager. Und wie ihr das bundesweit in Kompromissformeln hinkriegt, ist mir relativ egal.
Die Einigung sieht vor, dass der Salzstock in Gorleben zwar nicht vorab ausgeschlossen wird, die wissenschaftlichen Prüfkriterien sollen aber so streng formuliert werden, dass sich seine Untauglichkeit als Endlager schnell erweisen würde. In der Europapolitik stellen die Grünen die sozialen Folgen der Krise und den Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit ins Zentrum.
Wenn ihr guckt, dass die bestausgebildeten Generationen in Griechenland und Spanien zu über 50% zu Hause sitzen und Däumchen drehen, weil es keine Arbeitsplätze für sie gibt, ist das ein Verbrechen an der Zukunft Europas. Da müssen wir Grüne was ändern.
Für mich ist der Friedensnobelpreis, den die Europäische Union jetzt nächste Woche in Empfang nimmt, auch ein Auftrag für den sozialen Frieden nach innen.
Seinen emotionalen Höhepunkt hatte der Parteitag allerdings schon am späten gestrigen Abend. Mit demonstrativ guten Wahlergebnissen stärkten die Delegierten nicht nur Claudia Roth, sondern der gesamten Führung den Rücken für einen rot-grünen Lagerwahlkampf.
Selbstbewusst geschlossen und mit einem klaren sozialpolitischen Konzept beenden die Grünen diesen Parteitag. Doch für den erhofften Politikwechsel im kommenden Wahljahr brauchen sie eine starke SPD. Sonst wird sich die Diskussion um Schwarz-Grün kaum unter dem Deckel halten lassen. Und dann wäre es mit der grünen Einigkeit ganz schnell vorbei.
Einen ausführlichen Bericht zum Parteitag der Grünen zeigt das erste um 23.35 Uhr. Vor der Sondersitzung der Euro-Finanzminister zu Griechenland am Dienstag zeichnet sich noch keine Annäherung der internationalen Geldgeber ab. Bundesfinanzminister Schäuble lehnte im ARD-Bericht aus Berlin erneut einen Schuldenschnitt ab. Athen müsse jetzt die beschlossenen Reformen umsetzen. Weitgehende Einigkeit besteht aber inzwischen darüber, dem Land für die Haushaltssanierung 2 Jahre mehr Zeit zu geben.
Große Schritte bei der Griechenlandrettung, zum Beispiel durch einen Schuldenschnitt, also Schuldenerlass, das wünschen sich Athen und der Internationale Währungsfonds. Doch die Bundesregierung in Berlin ist dagegen. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble lehnt einen Schuldenschnitt im Bericht aus Berlin ab und argumentiert,
dass auch nach der Rechtsordnung der Mitgliedstaaten man nicht gleichzeitig Kredite gewähren kann, Garantien übernehmen kann und für die Kredite, die man gewährt hat, einen Schuldenschnitt machen. Das ist ausgeschlossen.
32,6 Milliarden Euro braucht Athen bis 2016 zusätzlich. Die Bundesregierung will zurzeit jedoch nur 14 Milliarden genehmigen. Das würde zumindest bis 2014 reichen und so wäre ein Schuldenschnitt aus Berliner Sicht nicht nötig. Die Opposition hat Zweifel.
Frau Merkel muss irgendwann den Leuten, den Deutschen deutlich sagen, Griechenland kostet uns Geld und nicht so wie sie bisher ihr Tenor war, wir verdienen sogar noch an den Zinsen. Deswegen schließe ich auch einen Schuldenschnitt nicht aus.
Je tiefer die Wirtschaft stürzt in Griechenland, desto unwahrscheinlicher ist es, dass wir auch nur einen Bruchteil dieses Geldes zurückkriegen.
In der Europäischen Zentralbank denkt man hingegen über ein drittes Hilfsprogramm für Griechenland nach. Das könnte eine Alternative zu einem Schuldenschnitt sein.
Wenn die Bundesregierung auch aus verfassungsrechtlichen Gründen einen Schuldenschnitt ablehnt, dann steigt die Wahrscheinlichkeit für ein drittes milliardenschweres Hilfsprogramm für Athen. Doch die Bundeskanzlerin will diese Entscheidung offenbar nicht mehr vor der Bundestagswahl im nächsten Jahr fällen. Denn Merkel müsste mit einigem Widerstand, ja teilweise sogar Ablehnung in den Regierungsparteien rechnen.
Frankreichs Konservative haben heute einen neuen Parteichef gewählt. Die etwa 300.000 Mitglieder der bürgerlich-rechten UMP konnten sich entscheiden zwischen Ex-Premierminister Fillon und dem langjährigen Fraktionsvorsitzenden Copé. Die Wahl ist auch ein Duell um die Nachfolge von Nicolas Sarkozy. Die Parteiführung gilt als Sprungbrett zur Spitzenkandidatur der Konservativen bei der Präsidentenwahl 2017. Das Ergebnis wird für den späten Abend erwartet.
Mit einem feierlichen Gottesdienst ist in Kairo Tawadros II. Offiziell als Papst der ägyptischen Kopten eingesetzt worden. An der Zeremonie nahm auch Ägyptens Premierminister Kandil teil. Tawadros war vor 2 Wochen durch Los zum Nachfolger des verstorbenen Patriarchen Shenouda III. Bestimmt worden. Die christlichen Kopten machen etwa 10% der ägyptischen Bevölkerung aus. In der letzten Zeit kommt es immer wieder zu gewaltsamen Übergriffen gegen sie.
In der Türkei haben hunderte kurdische Gefangene nach mehr als 2 Monaten einen Hungerstreik beendet. Die landesweit mehr als 700 Inhaftierten hatten mit ihrem Protest bessere Haftbedingungen für den Chef der kurdischen Untergrundorganisation PKK, Öcalan, gefordert. Sie verlangten zudem eine vollständige Anerkennung der kurdischen Sprache im öffentlichen Leben. Türkische Medien berichteten heute, Öcalan selbst habe dazu aufgerufen, den Streik zu beenden.
Auf der Autobahn 5 bei Lahr hat ein Falschfahrer einen schweren Unfall mit 6 Toten verursacht. Am frühen Morgen hatte der 20-Jährige mit hoher Geschwindigkeit ein entgegenkommendes Fahrzeug frontal gerammt, erklärte die Polizei. Alle Unfallbeteiligten starben. Eine zu Hilfe eilende Frau wurde von einem weiteren Fahrzeug erfasst und schwer verletzt. Zur Unfallzeit herrschte dichter Nebel. Der Autobahnabschnitt war bis zum Nachmittag gesperrt. Bereits im Oktober hatte es auf deutschen Autobahnen mehrere tödliche Unfälle verursacht durch Falschfahrer gegeben. Deutschland hat heute an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft erinnert. Wie hier in Berlin gab es zum Volkstrauertag bundesweit Andachten und Gottesdienste. In der Gedenkstätte Neue Wache legte Bundespräsident Gauck zusammen mit weiteren Vertretern von Politik und Gesellschaft Kränze nieder. Anschließend sprach er im Plenarsaal des Bundestages das Todesgedenken. Der Volkstrauertag wird seit 1952 begangen. Er geht zurück auf eine Initiative des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge.
In der Fußball-Bundesliga hat der VfL Wolfsburg unter der Regie von Trainer Köstner den 3. Sieg im 4. Spiel erzielt. Die Niedersachsen gewannen bei 1899 Hoffenheim mit 3:1. Im 2. Sonntagsspiel gewann Werder Bremen mit 2:1 gegen Fortuna Düsseldorf. Die Treffer für den Gastgeber erzielten Petersen und De Bruyne. Langenecke hatte den Aufsteiger schon früh mit einem Foulelfmeter in Führung gebracht. Die Tabelle: München weiterhin mit komfortablem Vorsprung Spitzenreiter. Dahinter punktgleich Schalke und Aufsteiger Frankfurt. Meister Dortmund bleibt Vierter. Bremen springt auf Rang 7. Die 2. Hälfte beginnt mit Freiburg vor Mönchengladbach und Stuttgart. Wolfsburg jetzt 13. In der Abstiegszone Düsseldorf, Greuther Fürth und Schlusslicht Augsburg. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 19. November.
Heute haben wir es noch mit den Wolken des Tiefs über Nordskandinavien zu tun. Morgen setzt sich wieder das Hoch über Osteuropa mit ruhigem Wetter bei uns durch. In der Nacht regnet es hier und da etwas, zwischen Rheinland-Pfalz über die Mitte bis in den Nordosten. Nördlich und südlich dieses Streifens ist es teilweise klar. Im Laufe der Nacht breiten sich wieder Nebelfelder aus. Leichten Regen kann es am Vormittag noch im Osten geben. Am Tag ist es überwiegend trüb, durch Wolken und Nebel. Vor allem in der Südhälfte und im Westen scheint hier und da die Sonne. Der Wind wird schwach bis mäßig, an den Küsten teilweise frisch. In der Nacht 7 Grad an der Saar und bis minus 3 Grad, wo es aufklart. Am Tag 1 Grad dort, wo es den ganzen Tag über trüb bleibt, bis 12 Grad, wo die Sonne länger scheint. Am Dienstag trübes Wetter, die Sonne zeigt sich nur stellenweise. Am Mittwoch muss in der Westhälfte mit etwas Regen gerechnet werden, am freundlichsten wird es im Nordosten. Auch am Donnerstag Wolken, Nebel, hier und da Sonne, etwas Regen fällt noch im Nordosten.
Wir sind wieder für Sie da um 22.45 Uhr mit den Tagesthemen und Tom Buro. Wir berichten, wie weit die Verhandlungen über einen möglichen Waffenstillstand im Gaza-Konflikt gediehen sind. Außerdem zeigen wir ausführliche Berichte über die Sonntagsspiele in der Fußball-Bundesliga. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.